willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts HSA Fußnoten der Hochschule Hannover. Wir, das sind heute meine Kollegin Martina Wasserfurt.
Hallo.
Und ich, Melanie Bünn vom Team Kommunikation und Marketing der Hochschule Hannover, sind heute mit Finn Wolken hier. Finn ist Absolvent des Masterstudiengangs Design und Medien der Fakultät 3. Während seines Masterstudiums hat Finn bereits bei Nexta, dem Entrepreneurship Center der HSH, gearbeitet und arbeitet dort auch immer noch. Hey Finn, schön, dass du heute hier bist, auch wenn du in einem separaten Raum bist, aber immerhin können wir uns mal wieder sehen.
Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Ich wink mal rüber.
Wir erwarten heute ein absolut mitreißendes Gespräch mit dir über deine Masterarbeit mit dem Titel Die vier generischen Probleme kreative Berufe, wie natürlich auch über deine Tätigkeit bei Nexta und das ganze Themengebiet der Gründung. Bevor wir jetzt aber so richtig einsteigen, magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch einmal kurz selber vorstellen?
Ja, gerne. Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Ich bin Finn, 28, komme von der Küste, bin in Bremen aufgewachsen und zum Studium vor 6 Jahren nach Hannover gezogen. Und jetzt bin ich hier im schönen Hannover und fühle mich ganz wohl.
Das freut uns sehr zu hören. Hannover ist ja auch einfach eine schöne grüne Stadt. Und du hast uns vorab bereits erzählt, dass du vor deinem Studium an der HSH bereits in Göttingen VWL und Politikwissenschaften angefangen hast, bevor du dann hier deinen Bachelor in BWL gemacht hast. Mhm. Und daran hast du dann ja den Master Design und Medien angeschlossen. Mhm. Bevor wir also nachher in das bunte Themengebiet einsteigen, mit dem du dich bei deiner Abschlussarbeit so beschäftigt hast, würden wir mit dir gerne einmal über die Basics von deinem Studium sprechen, sofern du dich da noch gut dran erinnern kannst. Und zwar, kannst du uns sagen, wieso du dich für deinen Master entschieden hast? Also warum genau gerade dieses Fachgebiet?
Ja, also Politik und VWL habe ich hingeschmissen. Das lag aber auch in Göttingen. Und dann habe ich hier BWL studiert und das ist ein schönes Grundlagenstudium. Und das hat mir viel gebracht, aber ich habe mich da auch schon auf Entrepreneurship und eben andere Bereiche ein bisschen konzentriert, die ein bisschen ab von der klassischen BWL sind. Und konnte dann bei Nexta arbeiten, nach meinem Bachelor. Und das führte einfach unweigerlich zu einer starken Auseinandersetzung mit der Fakultät 3, mit den Mastern. Wir waren zusammen in Indonesien und so kam ich zu dem Studium und beziehungsweise zu dem Thema nochmal enger, gerade über das Design Thinking. Und dann war das für mich einfach total naheliegend, das zu machen. Ich konnte gar nicht anders. Mhm. Und die Themengebiete in dem Studium, die waren, also es war schon ziemlich gut gemacht. Also der MDM ist schon ein toller Studiengang. Es ist total familiär, es ist eine kleine Gruppe. Man lernt sich irgendwie kennen am Anfang mit Startworkshops. Man wächst richtig zusammen. Das konnten wir auch noch, das war kurz vor Corona. Dann kommt man auf so eine akademisch-intellektuelle Flughöhe mit Medientheorie und Designtheorie und macht dann auch noch einen Kurs zum Projektmanagement, also wie man seine Masterarbeit organisiert, wie man sich so organisiert. Und wir haben verschiedene Labs besucht, das Lean Lab, das ist auch eine Veranstaltung von Nexta, die ich dann vorher mal organisiert hatte und dann war ich als Teilnehmer da. Es war auch total schön, das nochmal aus der Brille zu sehen. Social Innovation Center, das findet jetzt wieder statt, sind auch wieder die Master dabei. Das waren so die besonderen Inhalte. Und es ist relativ kurz, es sind 2 Semester, aber es ist eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem Thema, mit Gestaltung, aber auch mit Entrepreneurship.
Also ziemlich breit gefächert und auch ziemlich praxisorientiert, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Also du hast jetzt schon einige Projekte genannt, auch aus dem Studium. Was für Berufsaussichten hat man denn damit später?
Ja, ich hatte jetzt ganz gute, wie ich finde. Ich glaube, das Klassische oder das, so das Bild ist eher so Art Director, glaube ich, was meine Kommilitonen aus der Zeit so machen. Es sind ja verschiedene Hintergründe, aus denen man kommt, also von Architektur, Mode, Mediendesign, also aus den verschiedensten Bereichen, ich aus der BWL. Aber es ist doch, alle eint irgendwie das Kreative. Mhm. Oder auch das konzeptionell oder kreativ konzeptionell zu arbeiten. Und das ist dann eher auf so einer Art Director-Ebene. Ich glaube, in die Richtung geht es für viele. Aber es ist auch, ich arbeite jetzt hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder ich glaube, es kann auch in die Verwaltung führen. Also breit gefächert, aber es hat immer irgendwie was mit Kunst, mit Kultur, aber auch mit Wissenschaft sicherlich zu tun.
Mhm. Dir stehen quasi alle Türen offen nach erfolgreichem Studienabschluss.
Ja, ich habe zumindest das Gefühl, ja.
Das ist doch super. Das ist immer das beste Gefühl, finde ich, wenn man mit seinem Studium fertig ist und eine große Auswahl an Möglichkeiten hat, was man jetzt damit eigentlich alles machen kann. Genau, und was natürlich in unserem Podcast nicht fehlen darf, deswegen heißen wir ja Fußnoten, ist deine Abschlussarbeit. Also atmen wir einmal tief durch. Wie hast du das Thema für deine Abschlussarbeit gefunden?
Also das Thema hat mich ein bisschen gefunden. Also ich habe BWL studiert, wie gesagt, und abgeschlossen im Vorfeld. Und das beschäftigt sich eigentlich mit der Vervielfältigung von Produkten, Dienstleistungen, Waren und so weiter. Organisationsstrukturen, eine Firma zu bauen, wie funktioniert die so? Aber es ist eben die Frage, was vervielfältigt man denn da? Und die Ausgangssituation ist eigentlich immer ein kreatives Erzeugnis oder ein kreatives Produkt. Also irgendjemand schafft, irgendwas schöpft und das kann man dann vervielfältigen. Also jeder Joghurtbecher muss designt werden, jedes Auto, jeder Pulli muss einmal entworfen werden und dann kann er auch in die Serienproduktion. Und ich wollte einfach das davor, also für mich davor gelagerte, wollte ich herausfinden, so kam ich eigentlich zu diesem grundsätzlichen Thema der Frage nach der kreativen Schöpfung. Was passiert da eigentlich und wie kommt das zustande? Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, die guten Ideen zu haben und die Produkte zu erfinden, häufig nicht die sind, die am meisten davon profitieren.
Und du hast ja nebenbei auch noch weiterhin bei Nexstar gearbeitet, hast ja auch thematisch da eigentlich einen direkten Anschluss, ne, mit diesem Job. Und wie lange hat es dann gedauert, an deiner Masterarbeit zu schreiben? Mit so einem Nebenjob hat man dann ja auch eine Doppelbelastung.
Also wie lange hat es eigentlich gedauert? Gute Frage. Also gefühlt war es die ganze Zeit. Man bewirbt sich im MDM mit einem Thema oder mit einer Idee für ein Thema, reicht sozusagen sein Konzept ein, hat dann fast eigentlich 2 Semester Zeit, das zu machen. Aber man ist natürlich vorher auch viel beschäftigt einfach mit dem Studium, um, wie ich sagte, eben auf diese Flughöhe zu kommen, dass man sich damit auch auf einem ordentlichen Niveau auseinandersetzen kann. Und das führt auch dazu, dass man sich mit seinem Thema nochmal ganz anders auseinandersetzt. Das heißt, irgendwie braucht man viel Zeit. Und biografisch so gesehen, glaube ich, ist das eine Sache, die auch über viele Jahre so wächst, so eine Idee zu so einem Thema. Ich glaube, das reine Schreiben war dann gar nicht mehr so wild, weil ich ziemlich genau wusste, was ich sagen will. Allerdings die Corona-Pandemie, die hat mich ja noch mal so ein paar Wochen Nerven gekostet, weil bestimmte Dinge nicht funktioniert haben. Aber davon mal ab, denke ich, dass ich genau bis auf den Ende des Tages, bis zur Abgabe genau die Zeit gebraucht habe. Ich glaube, es waren 3,5 Monate. Schreiben.
Okay.
Das ist natürlich eine lange Zeit, wo man ja auch inhaltlich irgendwie auf die spannendsten und unterschiedlichsten Dinge kommt. Die Masterarbeit hat ja den Titel Die 4 generischen Probleme kreative Berufe. Da kann jetzt vielleicht nicht jede Person, die uns gerade zuhört, was mit anfangen. Kannst du zusammenfassen, womit du dich in der Arbeit beschäftigt hast, so in 2, 3 kurzen, gut verständlichen Sätzen?
Ja, also okay, ich probiere es mal. Also ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, die guten Ideen haben, sind häufig nicht die, die davon wirtschaftlich, finanziell in besonderem Maße profitieren, sondern es liegt häufig die Wertschöpfung oder die besondere Wertschöpfung liegt dann eben in der Verwertung des kreativen Potenzials oder der kreativen Leistung. Und die kreative Arbeit in Deutschland zum Beispiel stellt sich so dar, dass es häufig eine Dienstleistung ist. Also du hast eine kreative Aufgabe, eine Gestaltung von Produkt oder einen Entwurf. Und ein Beispiel wäre jetzt, ich mache das für dich. Das ist eine Dienstleistungsbeziehung und diese Dienstleistungsbeziehungen sind besonders. Weil du kannst kein Produkt von mir kaufen, was es vorher schon gibt, sondern ich muss es erst erfinden oder ich muss es erst machen. Und das ist eine Auseinandersetzung und die muss ich mit dir zusammen machen. Ich muss erfahren, was du für ein Produkt brauchst, wie es sich anfühlt, was deine Kunden haben wollen. Und das ist eher eine Gefühlsarbeit. Es ist, also gibt's Verweise auf die Gefühlsarbeit. Und das erfordert etwas anderes, als man gemeinhin so denkt. Also die Ergebnisbewertung, also was am Ende dort steht und wofür der Kunde zahlt, ist das Ergebnis eines Prozesses, einer gemeinsamen schöpferischen Tätigkeit von Kunde und oder Dienstleistungsgeber und Dienstleistungsnehmer.
die ja wahrscheinlich auch nie irgendwie einem einheitlichen Motto folgt, sondern je von Kunde zu Kunde auch sehr variieren kann, oder?
Also es gibt sozusagen kreative Routinen, Sachen, die man kann, irgendwie was man, ein Talent, was man hat, kreative Fähigkeiten, die man abrufen kann, aber es muss eben was Neues sein, es kommt aus einem komplexen Zustand. Also du weißt nicht genau, was du haben willst und wie es aussehen soll und ich soll damit jetzt was machen. Mhm. Das ist, braucht einfach Auseinandersetzung, das ist eben das Besondere bei der kreativen Arbeit und das dann noch in der Dienstleistungsbeziehung ist alles nicht ganz einfach. Mhm.
Ja. Das glaube ich gerne.
Ja, das hast du jetzt gerade schon gesagt, dass du eben mit kreativen Berufen und kreativer Schöpfung dich beschäftigt hast in deiner Arbeit und ja auch innerhalb und außerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und was du unter kreativer Arbeit verstehst, hast du eigentlich gerade schon erzählt. Wo liegen denn deiner Meinung nach Unterschiede in der Kultur- und Kreativwirtschaft?
Also Kultur ist häufig öffentlich gefördert, ist schon mal das eine. Kreativ und Wirtschaft, ja, also kreativ sein, habe ich ja gesagt, was das auch ein bisschen bedeutet, man aus dem komplexen Ist-Zustand was Neues zu machen, was vorher noch nicht da war und was eine bedeutende immaterielle Komponente hat. Also was auch einen Gefühlswert hat oder was man empfindet, was aus einer Beziehung entsteht, was nicht unbedingt sachlich greifbar ist. Mhm. Und daraus ergibt sich eigentlich ein Anforderungsprofil an Kreative, welches in die Systeme, wie wir sie haben, gar nicht so richtig so unbedingt reinpasst. Also man weiß nicht genau, wo man ist. Ist man jetzt öffentlich gefördert? Ist man jetzt freiberuflich? Ist man jetzt Künstler? Oder ist man irgendwie der Reproduzent von immer gleichen kreativen Routinen? Das fällt manchmal schwer und deswegen war es wichtig, das einmal zu sezieren und zu schauen, wo man eigentlich so steht. Und große Teile der Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigen sich mit der Reproduktion oder der Vervielfältigung von einmalig kreativen Erzeugnissen. Also Musikindustrie, Platten kopieren, verteilen, verkaufen. Das sind, wo ist da der Unterschied zur Automobilwirtschaft? Also das ist für mich jetzt nicht ganz klar, ne? Also einmal ist es, das Auto muss auch gestaltet werden und erfunden werden und einmal gebaut werden. Das ist ein kreativer Prozess. Und danach wird es vervielfältigt. Das ist dann eben nicht mehr kreativ, sondern vervielfältigend.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut nachvollziehbar, was du uns erklärst. Jetzt kommt ja die Frage, auf die vielleicht einige warten. Du bist ja nicht ohne Grund als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule angestellt. Ist Wissenschaft dann auch kreative Arbeit?
Ja, gute Frage. manchmal ja, manchmal nein. Also sagen wir, Designforschung ist häufig auch kreative Arbeit, aber auch BWL hat viele kreative Komponenten. Es gibt ja so verschiedene Klassifikationen von Kreativität, aber wichtig ist eben, dass man etwas Neues macht, aus dem komplexen Zustand, Ist-Zustand heraus, und häufig bedarf es dafür eben zwei. Und eine Beziehung und eine Auseinandersetzung. Und ein wichtiger Unterschied ist vielleicht noch, Wissenschaft kommt auch aus Wissen oder schöpft aus Wissen heraus, was eine Ressource ist, eine kognitive Ressource. Kreativität ist eher eine Fähigkeit, das, was man dort hat oder diese Ressourcen in einem bestimmten Kontext zusammenzuführen. Sagen wir mal, bei einer Masterarbeit ist das meiste nicht besonders kreativ. Die letzten 10%, da wo es an den eigenen, wo es an die eigenen Verbindungen geht, das Vernetzen der Literatur, die es vorher schon gab, das ist dann vielleicht ein kreativer Teil, kommt aber auch drauf an.
Also reine Definitionssache.
Ja, es fällt schwer. Ich glaube, es ist, also pauschale Aussagen fallen da schwer. Auch witzig, dass der Titel dann generische Probleme heißt. Aber
hinterher weiß man es dann auch selber.
Ja, also man muss immer schauen, wo man da steht und was man gerade macht. Und dann kommt man eigentlich zu einem Ergebnis, was man gerade tut. Aber man muss es schon nochmal reflektieren.
Was hat denn das Ganze mit Tina Seligs Hierarchie zu tun, die da heißt, Vorstellungskraft führt zu Kreativität, Kreativität führt zu Innovation und Innovation führt zu Entrepreneurship?
Ja. Das Zitat haben wir übrigens in deiner Masterarbeit gefunden, in der Vorbereitung.
Ja, ich weiß. Also es gibt sozusagen mehrere Geschichten. Also erstmal würde ich sagen, das ist gültig, weil es fängt irgendwie mit Inspiration an oder Vorstellungskraft, das ist irgendwie so in uns. Und dann passiert irgendwas, dann machen wir was Neues. Innovation führt unweigerlich zu Entrepreneurship, weil das eine oder das andere eigentlich nicht geht. Also ich kann was erfinden, dann habe ich eine Erfindung, aber wenn es sozusagen am Markt nicht besteht oder wenn es keiner braucht und ich nützlich ist, dann ist es eigentlich auch keine Innovation. Das heißt, das hängt immer miteinander zusammen. Aber ganz persönlich hat es die Geschichte, bevor ich mich für den Master beworben habe, war ich in San Francisco und unter anderem auch in der Stanford-Universität und habe mir da das Hasso-Plattner-Institut für Design Thinking angeschaut. Und Hasso-Plattner ist SAP-Gründer, gibt es in Deutschland auch. Das Design Thinking ist ein wichtiger Bestandteil des MDM-Studiengangs. Und dachte so, aha, Silicon Valley, Internet, viele gute Erfindungen, Design Thinking, Kreativität, das scheint irgendwie alles zusammenzuhängen. Und Tina Selig unterrichtet dort. Und das Buch, aus dem ich zitiere, habe ich dort gekauft. Und das war für mich so eine Initialzündung, um zu sagen, okay, damit beschäftige ich mich wissenschaftlich. Also es hat was Persönliches, aber ich glaube auch einfach, dass es wahr ist, was sie sagt.
Mhm. Sehr schön. Das hatte ich bis zu deiner Masterarbeit, bis zu deinem Abschluss mitbegleitet.
Ja, ja. Ja, es war irgendwie so eine runde Sache für mich. Es musste sein.
Ja. Das Zitat. Das ist doch auch mal ein spannendes, in Anführungszeichen, Urlaubssouvenir.
Genau, ja.
Genau, du hast gerade das Stichwort Entrepreneurship schon genannt und in deiner Arbeit hast du ja untersucht, welchen wirtschaftlichen Herausforderungen kreative Arbeit gegenübersteht und bist dabei auf 4 generische Probleme gestoßen. Kannst du einmal erklären, was die 4 generischen Probleme kreative Berufe sind und was es damit auf sich hat?
Mhm. Ja, also kreative Berufe, kreative Arbeit sozusagen das Thema, also etwas Neues machen, immaterieller Komponente, häufig für jemand anderen. Das ist die Ausgangslage und dabei in dieser Beziehung, häufig eben in dieser Dienstleistungsbeziehung, ergeben sich sozusagen Probleme für diejenigen, die das wirtschaftlich anbieten wollen. Vielfältige. Aber es gibt 4, die man eigentlich immer hat und deswegen heißt es generisch. Es ist einmal Akquiseaufwand. Also ich muss jemanden finden, der glaubt, dass ich der Richtige bin, das Problem jetzt zu lösen. Mhm. Und das ist häufig mit großem Aufwand verbunden. Mhm. Dich davon zu überzeugen, dass ich jetzt der Richtige bin, dein Problem kreativ zu lösen. Also jeder Kreative oder jede Kreative, mit der ich bisher so gesprochen habe, pflichtet mir da eigentlich bei und sagt, ja, das kann man auch nur selber machen und ist häufig teuer. Dann ist es so, dass man die Arbeit, die man macht, dadurch, dass es immer neu ist, nur schwer standardisieren kann. Also ich muss es immer wieder neu machen. Ich kann auf kreative Routinen zurückgreifen. Also ich bin natürlich geübt darin, irgendwas, weiß ich nicht, eine Website zu gestalten oder Skizzen anzufertigen oder über die Verarbeitung von Material weiß ich auch viel. Aber ich muss trotzdem was Neues machen. Und das kann eben kein Standard sein. Weil wenn es Standard ist, ist es nicht neu. Ja. Das sind erstmal so die beiden wichtigsten Punkte. Dann ist es so, dass die Kunden nicht so häufig nochmal wiederkommen, wenn das Problem einmal gelöst ist. Also sie kommen vielleicht wieder, aber ich kaufe es eben nicht so oft wie ein paar Schuhe oder eine Zahnbürste. Das heißt, die Wiederkaufraten sind verhältnismäßig gering und das gleiche Erzeugnis oder das gleiche Produkt, was ich einmal erfunden habe, kann ich nie nochmal verkaufen, weil dann ist ja nicht mehr neu. Und das führt dann eigentlich zu dem Problem, dass es zusätzlich noch schlecht skalierbar ist. Also meine Arbeit muss ich immer selbst tun, muss ich immer selbst erledigen und meine Hände dafür nutzen und meinen Kopf. Das heißt, skaliert schlecht. Schlechte Skalierbarkeit ist dann das 4. Problem. Die hängen auch alle irgendwie zusammen oder die hängen einfach auf dieser Typologie der Beziehung und der Arbeit selbst. Aber wenn man sie separat voneinander betrachtet, kann man gegen jedes Problem schon ein bisschen was tun. Aber man sollte vor allem wissen, dass es das gibt. Es sollte ein Bewusstsein. Wenn man sich dann fragt, zum Beispiel, wieso ist die Rechnung jetzt vielleicht auch so hoch für eine kreative Leistung, dann muss man eben wissen, dass das ein langer Prozess ist. Mhm. Und dass da was Neues entstanden ist. Und das hat Wert. Ich gehe nicht einfach irgendwo hin und kaufe mir irgendwas, was eine Maschine ausgespuckt hat, sondern es ist etwas, was eine Person oder eine Gruppe von Personen in Auseinandersetzung mit anderen und mit ganz viel Wissen und ganz viel Engagement hergestellt hat.
Es steckt einfach viel Arbeit drin, wenn man selber etwas aus dem Boden stampfen muss.
Genau.
Das ist irgendwie verständlich, aber manchmal hat man es im Alltag irgendwie auch nicht so sich hinter die Ohren geschrieben und dann wird es einem vielleicht nicht ganz so klar. Also so ganz vereinfacht gesagt könnte man ja sagen, dass schöpferische Tätigkeit bzw. kreative Arbeit einfach schlechter bezahlt ist als zum Beispiel ein normaler, in Anführungszeichen, unkreativer Job in der Wirtschaft oder der Verwaltung oder der Industrie. Hm. Stimmt das?
Nee, also das glaube ich nicht. wir hatten ja schon gesagt, also kreativ muss man zum Beispiel auch in der Verwaltung werden. Also wenn es jetzt einen Verwaltungsprozess gibt, der noch nicht gestaltet ist, dann muss man ihn neu gestalten. Da muss man sich überlegen, wie kriege ich das Problem jetzt gelöst? Und das ist dann komplex. Da muss man sich schon einiges einfallen lassen, das kenne ich auch selber. Aber es ist so, dass wenn ich diese Economies of Scale, also diese Möglichkeiten, die mir die Vervielfältigung bietet, nicht richtig nutzen kann, dadurch, dass wenn mein Leistungsversprechen das eben das neue Machen ist, dann muss ich es immer wieder machen. Und dann habe ich keine Economies of Scale. Also die Skalierbarkeit. Für einen Musiker ist es zum Beispiel so, als kleines Beispiel, schreibt ein Album über, sagen wir, eine biografische Besonderheit in seinem Leben. Und die Kunden kaufen das, weil er oder sie sich da so mit auseinandergesetzt hat und die da einen Bezug zu haben. Und das ist aber überhaupt nicht einfach. Es ist für den Musiker nicht einfach, sondern es verlangt einem viel ab. Manchmal dauert es Jahre und dann ist es da. Und dann könnte man sagen, ja, wieso, ich krieg das jetzt. Die CD kostet doch in der Produktion nur 2 Euro. Dann zahle ich auch nur 2 Euro. Nee, aber man zahlt eben genau für die Auseinandersetzung. Und ein Musiker kann das natürlich gut vervielfältigen. Wenn er viele Kunden hat, dann kann man damit auch Millionär werden oder Millionärin. Das lässt sich gut vervielfältigen. Eine Auftragsleistung wie ein Privatkonzert, das kann man eben nur einmal machen. Und dann ist es gewesen.
Hm. Wobei Konzerte ja auch manchmal aufgezeichnet werden auf Platten und dann wieder verkauft werden.
Genau, das ist das Potenzial. Also das ist das Potenzial, was drinsteckt. Hm. Aber eben, wenn es einmalig ist, dann ist es danach gewesen. Hm. Und dann muss man an dieses Einmalige ein Preisschild hängen und das hat meistens weniger Nullen als ein Film oder ein gut laufendes Album.
Hm. Wo ist denn dann deiner Meinung nach der Anreiz, selbst kreativ zu werden oder sich vielleicht sogar in einem kreativen Bereich selbstständig zu machen?
Naja, ich glaube, das steckt sozusagen in allen Berufen. Also, ich hätte gerade gesagt, in der Verwaltung zum Beispiel ist es so, dass man ja dann irgendwann oder als einige ja irgendwie Führungspositionen übernehmen wollen und das heißt dann auch Verwaltungsprozesse gestalten. Warum will man das überhaupt machen? Gute Frage, wenn man die Verantwortung übernehmen will, man will was Neues machen. Und ich glaube, das ist überall so in jedem Bereich. Also überall da, wo man sich konzeptionell mit schwierigen Fragestellungen auseinandersetzt, braucht man Kreativität. Und es steckt wohl in einigen, das so zu tun und das zu machen. Und das kann ich verstehen. Und bei einigen findet es eben im Produktdesign Ausdruck oder in der Betriebswirtschaft oder. Das heißt, ich glaube, der Anreiz steckt irgendwie in uns, ganz natürlich, tätig zu werden, schöpferisch zu sein. Das scheint was ganz natürlich Menschliches zu sein.
Mhm.
Und der Anreiz ist riesig. Also wenn man etwas schafft, das vorher noch nicht da war und wenn es anderen gefällt, hat man natürlich auch Wertschätzung dafür.
Mm, ja, absolut. Und das Potenzial, so wie du es jetzt beschreibst, ist ja eigentlich in jedem Job da, dass da irgendwo genau. Kreativität drinsteckt. Ne? Das ist eigentlich auch das Schöne. Trotzdem auch nochmal die Frage, was würdest du Personen raten, die sich ganz explizit für sogenannte kreative Bereiche oder Berufe entscheiden? Gibt es da irgendeinen Ratschlag, den du geben kannst?
Ja, also geht dem nach. Wenn das jetzt eure Lust ist, dann macht das. Also das ist ja, das kann man ja nicht jetzt verneinen und dann sagen, nee, ich mache jetzt, also die berühmte Banklehre oder so, das kann man auch machen, wenn das jetzt das ist, was dich antreibt. Man muss auch nicht immer die ganze Welt verändern oder die Welt retten, wenn man nach dem Why fragt oder so, aber auf sich selber hören, dem nachzugehen, ich glaube, das ist wichtig. Aber vielleicht auch über diese 4 Punkte, die ich genannt habe, nochmal darüber nachzudenken, wenn man sich fragt, warum da jetzt nicht so viel Kohle am Ende dabei rauskommt, unter Umständen. Und dann kann man überlegen, dass man vielleicht ein bisschen was anders macht und dann hat man am Ende ein bisschen mehr und ist zufriedener. Auch, also es geht ja auch um Wertschätzung. Ne? Geld heißt ja auch irgendwie Wertschätzung für die Arbeit. Und was ich ganz unmöglich finde, ist, dass sich da Leute so kreative Arbeit leisten und nicht angemessen dafür bezahlt werden. Das finde ich einen ganz fürchterlichen Zustand. Das hängt aber auch ein bisschen mit der Verhandlungsposition zusammen. Denn wenn man eben etwas selber macht und keine Maschinen dazwischen hat, dann ist das Einzige, woran man sparen kann und den Preis drücken kann, an seinem Stundenlohn. Und das wird zu häufig gemacht und das ist nicht gut. Darauf sollte man achten. Also meine Stunde ist wertvoll. Das so ein bisschen mantraartig kann ich jedem mitgeben.
Ja, sehr guter Tipp.
Mhm. Auf jeden Fall ein sinnvolles Mantra, das du vielleicht ja auch bei deinen Beratungen bei Nexta häufig anwendest. Bevor wir also jetzt so langsam Richtung Ende der Aufnahme, Ende des Podcasts gehen, Möchtest du vielleicht noch den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was erzählen, wer Next da ist und was ihr eigentlich da so macht?
Ja, was machen wir bei Next da? Also Next da ist das Entrepreneurship Center der Hochschule. Und wir sind für alle Personen, die an der Hochschule sind, da. Studierende, Lehrende, Mitarbeitende, für alle. Das ist immer kostenlos, was wir machen. Und wir beraten zu den Themen Gründung, Entrepreneurship und sind eigentlich sowas wie ein Sparringspartner, ein einfacher Kontakt, eine niederschwellige Adresse, um einfach mal herzukommen und gemeinsam zu überlegen, wie kann ich denn mit dem, was mir liegt und was mir Spaß macht, vielleicht auch unternehmerisch tätig werden. Da muss es nicht immer darum gehen, dass man jetzt das nächste Startup gründet, sondern das kann auch einfach nur im Nebenberuf sein, wenn man, weiß ich nicht, eine Comiczeichnerin ist und sagt, ich möchte einen kleinen Comic rausbringen, wie kann ich das machen, worauf muss ich achten, dann sind wir dafür da. Aber the next big thing auch sehr gerne, also von bis und eben für alle von der Hochschule.
Perfekt. Sehr schön. Dann würden wir zum Abschluss gerne noch die Frage stellen, die wir immer stellen in unserem Podcast. Und zwar, welche Tipps kannst du denn unseren Studierenden für ihre eigene Abschlussarbeit mitgeben?
Also ich setze euch hin und schreibe die Arbeit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ganze Lamentieren nützt ja nichts. Und ja, also einfach machen. Und wenn man erstmal im Schreiben ist, dann fallen auch viele Sachen ganz gut. Es gibt Sachen, die man dann auch wieder weglegt und sagt, das war jetzt nichts. Und sich nicht entmutigen lassen. Und auch auf sich selbst vertrauen. Also es ist ja eben dein Thema und das ist das, was irgendwie in dir steckt und du kriegst es schon hin, das auf Papier zu bringen. Also ein bisschen Ruhe, Gelassenheit, aber auch wirklich anfangen zu schreiben und machen.
Ja, ja Finn, herzlichen Dank für das angenehme Gespräch und die spannenden Einblicke in kreative Berufe und auch das Thema deiner Abschlussarbeit. Ich denke, wir könnten uns noch wahrscheinlich länger weiter austauschen, aber für heute soll es das gewesen sein. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Hat uns Spaß gemacht.
Und auf jeden Fall.
Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und ja, bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Alles Gute.